Okay, dann kann es da noch nicht sehen. Dann können uns alle anderen auch sehen. Das ist ja total praktisch. Ja, ihr glaubt gar nicht, was hier gerade los war. Erstmal schönen guten Abend zusammen. Ja, vierter Live-Talk in diesem Jahr oder generell der vierte Live-Talk. In gewohnter Weise sitzt mir gegenüber der Daniel Sprengel vom Hundezentrum Kalkuni.
Hallo.
Hallo Daniel. Und zusätzlich seht ihr diesmal das erste Mal den Philipp Kurz, der sonst die ersten zwei Live-Talks nur in der Technik saß und dafür gesorgt hat, dass das funktioniert.
Mehr
Der
oder
sitzt
weniger.
aber in seiner Funktion als Trainer jetzt auch hier. Hi Philipp.
Hi.
Ja, vielleicht ganz kurz. Es hat ein bisschen Verzögerung gegeben. Wir hatten gerade noch so ein bisschen Soundschwierigkeiten und ihr werdet auch wieder das wunderbare Echo haben. Ihr glaubt gar nicht, was wir hier alles aufgebaut haben mittlerweile. Das ist, mal gucken, vielleicht kriegen wir es bis zum nächsten Mal hin. Schauen wir mal. Ja, erstmal euch da draußen herzlich willkommen. Heutiges Thema, eigentlich ein ganz, ganz, ganz aktuelles Thema und viele Tierschutzvereine und auch der Deutsche Tierschutzbund rattern das gerade hoch und runter, weil es ganz schlimme Auswirkungen haben kann. Ob das jetzt wirklich so ist, wollen wir heute uns einfach mal anschauen. Und zwar die Explosion auf dem Tiermarkt oder auf dieser Welpenboom, dieser Tierboom. Jeder möchte in Corona sich ein Tier anschaffen. Jetzt seht ihr natürlich schon, ich habe zwei Hundetrainer hier. Wir wollen das Ganze heute nicht auf alle Tiere ausweiten. Das würde die eine Stunde oder ein bisschen mehr als eine Stunde, die wir uns hier gönnen, definitiv sprengen. Wir wollen das nur auf Hunde begrenzen. Und deswegen sitzen die beiden hier. Wer das Thema für heute mal sich durchgelesen hat, wir wollen uns halt auch anschauen, welche Folgen kann das haben, nicht nur im Sinne von, wir haben 1 Million mehr Tiere, denn genau das ist die Zahl, die der Deutsche Tierschutzbund jetzt veröffentlicht hat. Im Vergleich 2019 auf 2020 gibt es 1 Million Haustiere mehr in Deutschland. Das ist natürlich schon echt ein Spitzenwert. Ja, was bedeutet das? Und da würde ich jetzt einfach mal fragen, Daniel, vielleicht als erstes an dich. Jetzt haben wir so einen Hundeboom vor allem. Ja, jeder will einen Hund haben, jeder will Welpen haben. Jetzt sitze ich als Vorstand eines Tierschutzvereins hier. Eigentlich müsste ich das sogar beantworten, aber ich stelle die Frage trotzdem an dich. Eigentlich müssten wir Tierheime doch total froh sein. Ich müsste doch sagen, yes, alle Hunde weg, Tierheim leer.
Ja, vielleicht kannst du nicht immer froh sein, wenn das Tierheim nicht voll ist. Dann weiß man auch, okay, wir haben noch die Kapazität einfach oder die Kapazitäten, um neue aufzunehmen. Denn das ist ja immer ein durchlaufender Posten. Also es wird ja nie so sein, dass die Tierheime leer bleiben. Es ist ja immer nur eine situative Geschichte, die immer auch ein bisschen manchmal ein Zeichen der Zeit ist. Und da steht man jetzt gerade. Wir machen es natürlich allesamt, also wir als Trainer, als auch vom Tierschutzverein hier ein bisschen Sorgen. Was ist denn, wenn mal zum Beispiel das Homeoffice wieder aufgehoben wird und man merkt so, oh, jetzt habe ich mal das ein oder andere Haustier angeschafft. Erstens wissen wir ja, die normalen Hundegruppen, Schulen, tralala, die laufen zurzeit nicht. Das heißt, ich kann meinen Hund gar nicht so vielleicht beschäftigen, wie das im Normalfall wäre. Gerade jetzt wäre es halt notwendig, aber das Angebot kann nicht wahrgenommen werden aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen und den Auflagen, die zurzeit herrschen. Und wir machen uns halt alle Gedanken, also ihr vom Tierschutzbund auf der einen Seite und Tierschutzverein, wir als Hundetrainer auf der anderen Seite. Was passiert denn nach dieser Welle von Corona, wenn alles wieder allmählich so in den normalen Tagesablauf rutscht wie vor Corona? Was passiert mit diesen Tieren? Oder was passiert vor allen Dingen jetzt, wo ja die Fülle, also die Dichte der Hunde einfach noch viel größer ist und das komplette Angebot der Beschäftigung und Auslastung und vielleicht auch Ausbildung in der Form fehlt? Also was passiert da mit den Hunden? Wir wissen jetzt schon, die erste Schwemme kommt ja auf uns zu, dass diese Hunde, gerade die jungen Tierchen, völlig aus dem Ruder laufen. Und in zweiter Instanz werden die dann abgegeben, weitervermittelt oder landen im Tierheim. Das ist dann die Konsequenz daraus. Und ich glaube, dass bis wir das merken, das ist ja wie bei Corona mit der ersten Ansteckung, bis die erste Welle fühlbar ist, da sind wir jetzt gerade. Also es fängt gerade an, schon fühlbar zu werden. Was uns natürlich dann Sorgen bereitet. Also natürlich können wir sagen, aus Sicht des Hundetrainers können wir sagen, ja, schön, haben wir viel zu tun.
Auftragsbücher sind voll.
Auftragsbücher sind voll. Aber mit was beschäftigen wir uns da? Also wir beschäftigen uns eigentlich mit den Konsequenzen, die jetzt sich ergeben haben aufgrund von Corona. Und zwar allen, also die Unvernünftigkeiten in allen Lebenslagen. Also von der Regierungsseite, aber auch natürlich von den betroffenen Menschen selbst. Da kann man ja keinen verurteilen. Der grundsätzliche Gedanke jetzt ja, sich ein Haustier anzuschaffen, ist ja erstmal vom Grundsatz her ein guter Gedanke. Ja, also das teilen wir schon. Aber wir befürchten, dass vielleicht das ein verfrühter Gedanke war, über den nicht lang genug nachgedacht wurde. Und über die Konsequenzen dessen wird man sich jetzt so allmählich bewusst. Also das würde ich mal so als den aktuellen Ist-Stand mal beschreiben. Ja, und was dann noch wird, das warten wir mal ab. Ne? Also das wird auf jeden Fall, wird sich hier das ein oder andere Schicksal da noch ergeben, was uns dann auch Sorgen bereitet. Also auch, wir haben ja mal, als das anfing mit Corona, haben wir ja mal überall hingeschrieben, haben die Leute darauf hingewiesen, dass eben nicht nur die Krankenhausbetten ja in den Krankenhäusern endlich sind, sondern die Tierheimplätze auch. Begrenzte Zahlen, Leute. Ne? So, und wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Hunde hat man so in der Gemeinde und wie viele Plätze habe ich dann, dann weiß man schnell, also wenn da 10% der Menschen auf die Idee kommen, das wird mir jetzt zu viel und geben mir einen Hund, dann ist das die einem von heute auf morgen rappelvoll. Und dann stehen wir, sind nur ein paar Prozent, die ausreichen, um uns auch an die Belastungsgrenze zu bringen. Und das soll natürlich so nicht passieren. Also das ist zumindest unser erklärter Wunsch, dass das nicht passiert. Aber wie gesagt, wir merken das jetzt gerade schon so ein bisschen. Ne?
Ich mache mal ganz kurz, und zwar, die beim letzten Mal zugeschaut haben, die kennen das schon, immer wenn ich mal so in diese Richtung schaue, in diese da, wir haben hier noch so ein Board hängen und wir können eure Kommentare lesen. Ihr könnt nämlich unter diesem Stream, könnt ihr Kommentare und auch Fragen posten. Die sehen wir, jetzt hat schon jemand gepostet, dass man uns doppelt sprechen wird. Ja, hatte ich ganz am Anfang gerade gesagt, wir haben momentan immer noch die Soundschwierigkeiten. Wir sitzen halt in unserem alten Bahnhofsgebäude, wir kämpfen hier mit dem Echo-Hall. Glaubt mir, das, was wir hier an Equipment mittlerweile dafür auffahren, um das irgendwo zu begrenzen. Ich will jetzt nicht sagen, das hat Studioqualität, aber manch einer hat das nicht zu Hause. Es tut mir echt leid, wir müssen damit aktuell leben. Also es gefällt uns selber auch nicht, würden wir gerne besser haben, aber jetzt werden wir auch noch von der Seite fotografiert. Die Sarah macht euch mal ein schönes Foto, das poste ich später mal unten drunter. Ja, zurück zum Thema. Jetzt mal an Philipp. Und zwar, ich weiß es nämlich, weil ich den Philipp das letztens noch auf den Kopf zugesagt habe. Ich habe im Zuge eines Interviews wurde mir auch die Pressemitteilung mitgeteilt, dass irgendwie in der Stadt Meerbusch die Anzeigen wegen Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen durch Hunde und von Hunden um 600% gestiegen sind. Das ist erstmal eine satte Zahl. Jetzt verhältnismäßig dazu nochmal, es gibt dann so Zoohändler unseres wunderschönen Bundeslandes, die damit sich rühmen, dass sie 20-30% mehr Tiere verkaufen, heißt natürlich auch 20-30% mehr Aufnahmen in den Tierheimen. Philipp, vielleicht auch von dir nochmal, wie siehst du das? Also wenn du jetzt hörst, 600% mehr Problemfälle, was macht das, oder was, du bist jetzt ja noch nicht, ohne das Böse zu meinen, so lange Hundetrainer wie der Daniel, ne, mit der so langen Berufserfahrung. Was macht das? Also was macht das Angst? Macht es keine Angst?
Ja, es macht natürlich erstmal die blanke Anzahl. Und ich meine, wir leben jetzt alle seit einem Jahr knapp ein Leben, was wir vorher nicht gelebt haben. Das heißt, alle sind prinzipiell schneller auf die Spitze zu treiben. Das heißt, also eine gewisse Grundaggressivität herrscht ja mittlerweile nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und dann ist man einfach schneller genervt. So, dann natürlich die blanke Anzahl an Haustieren, die mehr gekommen sind. Und sagen wir mal, wie es ist. Also das sind jetzt auch dann häufig keine Hunde mehr vom, ich sage mal, guten Züchter, die sich da wirklich drum kümmern, dass der Hund schnellstmöglich ein Sozialverhalten lernt und auch schon in der Kinderstube dafür sorgt, sondern die Preise bei solchen Züchtern sind mittlerweile dermaßen horrend oder die Wartelisten von 2 Jahren, dass die Leute sich halt auch anderweitig Hunde beschaffen und leider nicht nur aus dem Tierheim, sondern dann kommen ja auch schon die Transporter aus dem Ausland. So, und das sind natürlich Hunde, die in unserer Gesellschaft erstmal völlig überfordert sind. Das heißt, die benehmen sich auch dementsprechend an. Also für die Gesellschaft ist es fast noch besser, wenn sie ein bisschen ängstlich sind, weil dann sind sie nicht ganz so auffällig. Aber es gibt natürlich auch welche, die gehen direkt mal nach vorne und machen dann natürlich einen riesen Terz. So, da sind sowohl andere Hundebesitzer genervt, wenn diese Hunde einfach auf die eigenen Hunde zukommen, und natürlich aber auch die Nicht-Tierbesitzer, die dann auch mit den Auswirkungen leben, weil die ganzen Straßen sind dreckiger, überall ist Hundegebell bis mitten in die Nacht. Und ja, ich denke mal, das sind so die Hauptgründe dafür.
Mhm. Ja, genau das waren auch, glaube ich, so die Sachen, die da bemängelt wurden, also bei dieser Zunahme an Anzeigen. Klar, ne, ich glaube, seit letztes Jahr März werden wir in unserem lieben Land oder generell in ganz Europa immer dünnhäutiger. Das ist der Situation an sich geschuldet, aber da kann das arme Tier erstmal nichts führen. Wenn ich dann so Nachrichten höre, das ist jetzt mal so Seite Tierschutzverein, da werden dann 300, 400, 500 Hunde in einem Monat von einem Verein hierher gekarrt und an die Leute vermittelt. Da muss ich mir als Vorstand eines Tierschutzvereins natürlich irgendwann auch die Frage stellen, ist das überhaupt noch sinnvoll? Also wir übersättigen den Markt jetzt. Ne? Ja, die Nachfrage ist jetzt da. Okay, und ich sage es auch an dieser Stelle ganz klar, ich möchte gar keinem sein Haustier absprechen. Meine Frau und ich, wir haben selber Haustiere, der Daniel hat Haustiere, der Philipp hat einen Hund. Ja, also das ist überhaupt nicht das Ding. Da hat auch jeder ein Recht drauf. Die Frage ist halt nur, ist das, was gerade passiert, in der Masse und Menge, ist das noch gut? Wie gesagt, darauf wollen wir ein bisschen rein. Jetzt gibt es natürlich genug Freizeitangebote auch für Hunde. So, Daniel sagte gerade schon mal, ist schwierig, ne? Es gibt keine Gruppentermine aktuell. Ne? Jetzt war es eine kurze Zeit lang, am Horizont zeichnete sich ab, Mensch, wir dürfen wieder. Ne? So Einzelstunden funktionieren zumindest mal. Gut, wir haben hier den großen Vorteil, wir sind bestätigt worden, das haben wir schon oft betont, dass wir zumindest Resozialisierungen und Welpen machen dürfen oder Daniel es machen darf, ne? Für uns, mit uns. Wie steht ihr zu diesen normalen Freizeitangeboten? Also Leute treffen sich, ja, ich nenne mal den Klassiker, auch wenn wir schon darüber gesprochen haben, aber die da draußen haben das noch nicht gehört. Ne? Da habe ich jetzt dann irgendwie den 11 Wochen alten Boxer, den 14 Wochen alten Aussie, den 12 Wochen alten Schäferhund und die drei Mamis treffen sich jetzt mit denen und lassen die einfach mal über die Wiese pesen. Wie seht ihr das? Also vielleicht mal nochmal an Daniel. Ist das ein Ersatz?
Nein. Nee, äußerst kritisch. Also das ist auch wieder so ein Zeichen der Zeit. Heute meinen die Leute, Freiheit definiert sich darüber, dass ich dem anderen Freiheit nehme. Ja, also zwei Parkplätze für sich zu beanspruchen, ist heute so den dicken Fuß mal zu markieren. Ne? Und das sieht man eben auch in einem Park. Also wir sehen das Kinderballspielen auf der Hundewiese, weil sie nicht am Spielplatz dürfen.
Gutes Beispiel. Ja,
also da wird dann die Wiese missbraucht. Das Motto ist Hundewiese. Da bringe ich meine Kinder nichts hin zum Spielen. Und wenn sie da spielen, dann sollten sie Rücksicht nehmen auf die Hunde. Das ist das Motto der Hundewiese. Grundsätzlich ist ja das Spiel von Kindern nicht auf der Hundewiese erlaubt. Aber wenn ich jetzt da hinkomme, weil meine Kinder spielen wollen, Ball spielen sollen, missbrauche ich die Hundewiese. Was Ähnliches passiert ist gerade mit den Parks überall. Also Hundeschulen sind geschlossen, wo gehe ich jetzt mit meinem kleinen Pfiffi in den Park? Da ist richtig was los, da lernt der Kinder kennen. Aber der lernt hier es kennen, indem er den das Brötchen aus der Hand nimmt und den in den Hintern beißt.
Weil quasi der Ersatz für die Stadtmöwe. Ja, also das ist,
wenn es dann heißt, der Vater und die Mutter von dem Kind schreien, kannst du deinen doofen Hund nicht zurückrufen, dann wird zurückgeschrien, der Hund muss da lernen, mit Kindern umzugehen. Aber keiner kümmert sich. Also jeder verschafft sich mehr Freiraum, aber keiner übernimmt auf der einen Seite Verantwortung, zeigt Rücksicht, Respekt. All diese Grundwerte gehen allmählich verloren. Das merkt man auch da. So, jetzt fehlt es natürlich an Angebot. Das ist alles erklärbar, alles schön. Aber ich bin ja sowieso ein Mensch, der nicht gleich einen Hund auf die Hundewiese schmeißt und lässt ihn spielen. Ich stelle den ja grundsätzlich erstmal anders auf. Ne? So, die müssen ganz andere Dinge lernen. Also die müssen mit sich selbst erstmal klarkommen, mit der Motorik klarkommen, die Sinneswahrnehmung, die Anlagen, die der Hund hat. Also ich muss ja nicht gleich einen Aussicht vor die Schafe stellen, damit er jetzt seine Instinkte wahrnehmen kann und ausleben darf.
Hat bei Babe funktioniert.
Und, ja, oder ich muss auch jetzt einen Dalmatiner an die Kutsche schnallen. Also man muss das so unbedingt nicht machen. Aber ich muss dem Hund ja Gelegenheit geben, erstmal mit seiner Umgebung klarzukommen. Das muss der Grundsatz sein. Also vor allem nicht gestresst zu sein, nicht überfordert zu sein. Was man jetzt bei kleinen Kindern, was man denen als Gewohnheiten mitgibt, aber auch natürlich Gelegenheit, um ein bisschen die Welt zu entdecken. Also auch die müssen mal auf die Wiese gesetzt werden, müssen ihre Welt entdecken. Aber nicht, indem sie dem nächsten Kind hinterherlaufen, sondern indem sie den Rüssel auf dem Boden haben und mal die Wiese lesen. Ne? Das geht aber nur, wenn die entstresst sind und so weiter. Da hängt die Riesenkette dran. Und ich glaube so, Da wird auch natürlich viel YouTube geguckt, dann der Hund gleich mit dem Tinnitus geklickert, dann muss er 23 Tricks kennen, bevor der 12 Wochen alt ist. Und dann, toll, dass er schon Sitz kann, aber der kann sonst nichts. Also diese soziale Kompetenz, die so ein Hund lernen
muss. Da möchte ich direkt einhaken. Da sind wir direkt beim ganz wichtigen Punkt. Ne, jetzt hat man die Leute, die sich vielleicht medial informieren, ne, wie du gerade sagtest, gucken wir YouTube-Videos von einschlägigen Hundeschulen, was ich erstmal nicht verurteilen möchte. Also ich finde es gut, dass in der Corona-Zeit gerade die Großen, ne, also es gibt ja auch die ganz, ganz Großen in Deutschland, die auch sehr viel Buchwerk rausbringen und wirklich große Kurse anbieten und so weiter, die jetzt versucht haben, das Ganze auf Videobasis erstmal zu machen, weil sie halt das Präsenzangebot nicht machen können. Wie steht ihr aber dazu? Also jetzt, ne, sagst du gerade, der wird da totgeklickert und da wird ihm irgendwie was beigebracht. Vielleicht spiele ich den Ball direkt mal wieder zu Philipp. Wo seht ihr die Gefahr? Also wenn ich das jetzt mache, ne, jetzt habe ich da so mein, wir nehmen mal ein Beispiel, diesen 14 Wochen alten Aussie. Besitzer hat den jetzt schon 5-mal angeklickert, Sitz, Platz kann er schon, Decke kann er auch. Was ist die Gefahr, wenn ihr sagt, der kann aber sonst nichts?
Also das ist ja so der Klassiker, dass ich einem Hund erstmal mit Wissen und Aufgaben überlade. Und gerade so, wenn wir jetzt beim Beispiel Australian Shepherd bleiben, der sowieso total gelehrig ist und total energiegeladen ist, dem dann noch mehr Konditionen beibringe, ist genau das, was ich nicht haben möchte. Also gerade so ein Hund, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich habe selber einen Australier bei mir, wenn ich dem Party machen beibringe, also das kann er schon. Also der musste eben lernen, ich muss jetzt auch mal still sitzen und vielleicht auch mal nicht teilnehmen. Für den ist es jetzt noch schwer, mit 3 Jahren. Aber das ist halt das, was er lernen muss. Und dann auch wirklich konzentriert zu arbeiten, weil ansonsten hat man dann hinterher irgendwann den Aussie, der einem um die Ohren fliegt. So der Klassiker durchs Agility oder sowas, wo halt immer nur auf Tempo und noch mehr Leistung gepusht wird und der Hund aber nie zur Ruhe kommt. Das sind leider auch die Hunde, die nicht wirklich alt werden, weil Menschen haben immer einen Burnout, wenn sie bearbeitet sind, und haben genau das Gleiche oder haben dann halt irgendwann einen Herzinfarkt. Und das ist natürlich eben nicht gesund.
Das heißt, wir sind da wieder bei dem Punkt, den der Daniel, glaube ich, im letzten Resozialisierungstalk schon mal hatte. Wir sind bei dem Punkt wieder Ruhe, Ruhe, Ruhe vor allem anderen.
Ja? Und auch sozialisieren. Also es geht ja darum, dass ein Hund immer rein aktiv ist und entsprechend lernen muss, also wann muss ich bei diesem Reiz, der mir jetzt geboten wird, aktiv sein oder wann darf ich gelassen sein? So, und das Aktivwerden ist nicht das Problem, also du kriegst einen Hund ja schneller als aktiv, als dann auch ruhig und gelassen. So, und die Hauptprobleme, mit denen wir überall zu tun haben, ist, dass den Hunden in manchen Situationen diese Gelassenheit fehlt, diese Ruhe fehlt. Die können dieses Thema nicht loslassen, damit können sie auch keine Alternativen ergreifen. Und dann wird der Hund auch wild alleine, wird wild im Auto oder wird wild zu Hause, wie auch immer. Wir haben ja, ist das vielleicht jetzt der richtige Gelegenheit, um mal das Video
einzubauen? Das können wir machen.
Ich habe mal ein klassisches Video jetzt mal rausgenommen. Das werden wir uns jetzt mal zusammen angucken. Und,
sogar zwei hat er da.
Ja, zwei. Ja. Zwei mal aufzuzeigen, worum sich viele Probleme drehen.
So, also ihr müsstet das jetzt gleich alle unten drunter sehen, hoffe ich. Müssen wir nochmal gucken. Ich hoffe, also wir sehen es nämlich jetzt unten nur in so einem Mini-Ausschnitt. Ich hoffe, ihr müsstet es nämlich jetzt in groß sehen. Ich mache mal gerade Folgendes. Nicht, dass ihr jetzt ganz irritiert seid, aber wir haben hier auf der Leinwand unseren eigenen Stream auch laufen. Und das muss ich euch nur leise machen. Sekunde. So ein bisschen technisch der Trick 17. So, und dann seht ihr unten, das ist jetzt relativ klein, wundert euch nicht, seht ihr unten das Video laufen, was der Daniel meint. Daniel, kommentiert doch mal, was wir sehen.
Ja. Ist das ein bisschen gut. Also das ist für manche Leute ja lustig. Es wird ja oft geliked, so ein Video, sehr spaßig, weil zu zeigen wir das Verhalten auf, zeigen das Verhalten. Das heißt, ist das Tor auf, sind die relativ friedlich, ist das Tor zu, zeigen die sich entsprechend aggressiv. Wir haben jetzt nochmal ein sehr vergleichbares Video, auch wieder mit so einem Tor. Und ich habe auch diverse Menschen schon gefragt, wie würdest du jetzt beschreiben, was du da siehst? Ja, da kommen dann ganz verschiedene Antworten. Ja, der verteidigt sein Grundstück oder wie hast du es vorhin genannt, Benny, als ich dich gefragt habe?
Ich habe auch gesagt,
dicke Hose oder was
gesagt? Ja, genau. Ne? Der macht die dicke Hose quasi, weil er das nicht, weil er jetzt nicht am Zaun steht und dann macht das auf einmal nicht mehr, weil der Zaun ihm dann den Schutz nicht mehr bietet.
Genau.
Da durfte ich mich dann auch eines Besseren.
Ja, so. Also der Punkt ist, dass man schnell versucht, das Verhalten zu analysieren. Das heißt, irgendwo sucht man jetzt einen Titel dafür, was dann heißt territoriales Verhalten. Mhm. Damit ist das für uns erklärbar und dann ist auch die Sache gut. Soll er ruhig machen, das ist ja alles zu Hause, er soll ja ruhig ein bisschen das Grundstück verteidigen. Und deswegen ist das okay. Die Ursache dafür ist auch gleichzeitig die Ursache für ganz viele Probleme. Denn ihr müsst euch vorstellen, ein Zaun, egal in welcher Form auch immer da steht, ist für einen Hund ein unnatürliches Hindernis. Er kann, sein Gehirn kann damit nicht vernünftig umgehen. Er kann das wohl lernen, okay, aber erstmal kann er damit nicht umgehen, ist eine unnatürliche Grenze. Das kann man daran schön sehen, er wird also entsprechend unnatürlich handeln. Jetzt geht das Tor auf und die stehen sich gegenüber. Das ist das natürliche Umfeld von einem Hund. Und da wird er eben auch auf seinen Gesprächspartner entsprechend natürlich reagieren. Mhm. Diese Reaktionsmöglichkeit, diese natürliche, wird ihm durch den Zaun genommen. Punkt. Und deswegen kommt es zu so einem Verhalten. So, und jetzt mal ganz ehrlich, da muss sich jeder mal jetzt so ein bisschen auf die Schulter tippen und sagen, so ein Verhalten zeigt mein Hund vielleicht auch an der Leine, das zeigt er auch am Gartenzaun und so weiter. Ja, auch eine Leine ist für einen Hund eine unnatürliche Begrenzung. Der läuft ohne Leine. Und das ist so typisch eben, wenn wir hören als Trainer, ja, mein Hund, der an der Leine ist, der so ein Leinenrambo und ohne Leine ist der ganz brav. Ja, und dann möchte ich, dass ihr euch da an dieses Video erinnert und euch klar wird, die Leine ist für euren Hund noch ein unnatürliches Hindernis. Der hat nicht gelernt, damit umzugehen. Mhm. So, das heißt, bin ich jetzt im Garten und mein kleiner Pfiffi fängt jetzt an, auf den Fahrradfahrer zu reagieren und läuft auf den zu. Dann kann das beim ersten, zweiten Mal lustig sein irgendwo. Das Problem ist, dass in der Wiederholung sich da eine Verknüpfung bildet. Und der Hund hat irgendwann ab einem gewissen Punkt gar keine Wahl mehr. Er kann das gar nicht mehr entscheiden. So, und wenn er sich dann steigert, dann habe ich vielleicht den einen Hund, der bellt nur, der nächste jagt das Fahrrad und der dritte wird da auch hochgradig aggressiv und nimmt vielleicht diese Aggression auch mit an die Leine. Weil er ist ja wieder in einer unnatürlichen Form, wird er daran gehindert, sein Verhalten in irgendeiner Weise auszuleben. Wie gut und wie schlecht das ist, lassen wir dahingestellt sein. Aber das Problem ist, dass da eben ein hochgradiger Frust entsteht und sich steigert durch die Wiederholung. Und da müsste ich dem Hund eigentlich beibringen, dass er ruhig und gelassen bleibt insgesamt und einfach die Leute vorbeiziehen lässt. So, da meine eine Wende immer, wenn die Leute sagen, der soll aber das sein Grundstück da verteidigen. Dann sage ich, ist ja schön, das kann er ja auch ruhig machen. Dann muss man sich aber fragen, wie viel greifen euer Grundstück denn an von denen, die da vorbeilaufen? Oder anders gefragt, wenn es denn jetzt eine Alarmanlage wäre und die würde jedes Mal den Riesenalarm machen, nur weil ein Fußgänger langläuft, sag ich, da wird der beim Service ja die Leitung glühen. Da würde doch keine Ruhe geben, bis die richtig eingestellt ist. Aber sag ich, euer Hund, der soll das tun. Also, wie ich schon mal sagte, der Hund braucht eine Arbeitsplatzbeschreibung. Das gehört damit zu. Also ich muss dem sagen, solange da keiner versucht, den Zaun aufzuschneiden, drüber zu klettern oder kommt da mit dem erhobenen Knüppel oder den Zaun gefegt, kannst du ruhig bleiben. So, und darin liegt schon der Schlüssel. Sobald der Hund aktiv wird, muss ich mir sagen, ist das jetzt gut, dass der da lernt, aktiv zu werden, oder ist das nicht? Und da ist das schon während den Anfängen. Denn wie gesagt, ab einem gewissen Punkt oder Wiederholungszahl hat der Hund gar keine Entscheidungsfreiheit mehr. Er hat das so verknüpft und er wird entsprechend reagieren. Das kann der nicht mehr unterscheiden. Da kann ich dem auch dann an der Stelle nicht mehr sagen, jetzt lässt du das mal bleiben, dann muss ich den wieder umgewöhnen. Jedenfalls, wenn ich das fair machen möchte.
Ich merke gerade, also auch wenn ich den Daniel nicht unterbrechen wollte, ich denke mal, man hört mich trotzdem, weil bei mir ist das Bild jetzt nicht gerade weggeschossen. Jetzt war der Philipp gerade betroffen, jetzt bin ich betroffen. Keine Ahnung, was da in der Technik los ist. Ich würde aber trotzdem eine Frage weitergeben. Ich hoffe, dass die Leute mich hören. Ich kann mal durch die Rückkopplung und Mikrofon hören.
Ja, genau.
Da würde ich nämlich an den Philipp geben. Was sind denn da so, also als Hundetrainer jetzt, und du bist ja auch selbstständig als Hundetrainer, das ist ein Beruf, den du dir jetzt gewählt hast, was sind da so deine Erwartungshaltungen, wie das in Zukunft besser laufen könnte? Also ne, jetzt bieten wir dem entgegen 1 Million mehr Tiere und müssen uns ja die Frage stellen, wie gehen wir in Zukunft damit um? Was wäre deine Erwartung, wie die Leute sich vielleicht geben könnten, um auch die Situation schon mit zu verbessern?
Also einerseits natürlich, das sollten wir eigentlich schon immer plädieren, jetzt nicht nur in irgendeiner Krisenzeit, dass man sich eben frühzeitig auch Unterstützung sucht und vielleicht auch einfach mal provisorisch, wenn noch gar kein wirkliches Problem besteht, sondern ich möchte einfach vorher mal durchgehen, was muss ich denn machen, wenn Hund XY tut. So, weil unsere Erfahrung ist natürlich, wofür jetzt vielleicht auch gerade das Hundezentrum Cancun steht, wir werden meistens erst gerufen, wenn der Karren schon im Dreck ist. Das heißt, der Hund ist schon nicht mehr in dem Modus, ich pöbel ein bisschen an der Leine und sage vielleicht ab und zu mal meine Meinung, sondern es geht wirklich schon richtig zur Sache. Und im schlimmsten Fall sogar so weit, dass der Hund schon eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Das heißt, sich auch wirklich früh eingestehen, okay, ich bin jetzt vielleicht überfordert, selbst wenn ich schon mal einen Hund hatte, das ist halt wirklich ein anderes Geschöpf. Jeder Hund ist da wirklich individuell. Selbst wenn ich 5 Schäferhunde habe und jetzt habe ich den 6. Schäferhund, das ist ein anderes Lebewesen. Und der hat andere Bedürfnisse, der hat vielleicht eine andere Vorgeschichte und mit dem bin ich vielleicht auch ein bisschen anders umgegangen. Und da ist es nicht schlimm, wenn man sich selber eingestehen kann, das schaffe ich jetzt nicht allein. Und da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Vielleicht reicht dann auch mal ein Einzeltermin, um da so ein bisschen aufzuräumen. Ist häufig so. Also kennt der Daniel ja auch, da ist man vielleicht einmal da, strukturiert noch ein bisschen was anderes und dann funktioniert es auf einmal. So, das heißt, wirklich plädiere ich dafür, sich einfach frühzeitig zu melden. Und es ist nicht schlimm, wenn man irgendwas nicht schafft. Also dafür sind wir ja da, das ist ja unser Beruf. Um nochmal auf diese schon fast provokative Frage, ist es denn nicht schön, dass jetzt so viele Hunde da sind, dann habt ihr viel zu tun? Natürlich, jetzt rein bürotechnisch beziehungsweise betriebswirtschaftlich gesagt, würde ich natürlich sagen, klar, habe ich gerne was zu tun und bin auch froh, dass ich jetzt viele Einzeltermine machen darf, weil ja eben Gruppentraining nicht stattfinden darf. Aber letzten Endes ist es ja unser Ziel als Hundetrainer und auch der Tierschutzverein und Hunde, Physiotherapeuten und generell Tierschützer, dass es den Hunden einfach gut geht und auch den Menschen, die mit diesem Hund leben müssen, beziehungsweise wollen, nicht müssen.
Das ist fein gesagt. Also, da kann ich schon fast nichts mehr mitzugeben. ich würde vielleicht an dieser Stelle mal kurz eine Sache, ich bin im Bild wieder da. Yay, hast du ja geschafft. Wir haben auch schon wieder eine Frage bekommen, da gehen wir auch gleich drauf ein. Ich würde euch aber gerne was ans Herz legen. Und zwar habe ich das beim letzten Mal auch schon gemacht. Wir schicken euch gerne auch Sachen nach Hause. Dafür einfach hinterher eine E-Mail an uns. Die E-Mail-Adresse findet ihr bei uns auf der Internetseite. Und ich habe den damals den Daniel schon mal gezeigt. Da wir ja Mitglied im Deutschen Tierschutzbund sind, es gibt so ein cooles Heftchen vom Deutschen Tierschutzbund und das heißt Kriterien einer guten Hundeschule. Warum lege ich euch das ans Herz? Die Idee dahinter ist, hier sind wirklich Punkte drin aufgezählt, die man sich anschauen sollte, wenn man sich für eine Hundeschule entscheiden möchte. Also, was macht eine gute Hundeschule? Was macht eine weniger gute Hundeschule? Das heißt jetzt nicht, also, ne, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, wir arbeiten mit Daniel und mit Philipp, läuft super. So, aber die können ja nicht ganz NRW bedienen. Das funktioniert nicht. Also, ne, wir haben allein in Rommerskirchen irgendwie, 1700 Hunde. Das wird schon schwierig. Die haben ja auch nur 24 Stunden pro Tag, wobei man das manchmal, man kann da noch ein paar hinten dranhängen. Nein, Quatsch. Also, es geht darum, dass ihr gut beraten seid da draußen. Gerade jetzt, wenn ihr schon einen Hund habt, ne, das Ganze hier soll jetzt auch nicht der mahnende Finger sein, oh, schafft euch jetzt nicht noch einen 5. Hund an oder so, oder holt euch keinen Welpen. Das ist ja Quatsch. Die Idee ist, euch so ein bisschen mal vor Augen zu halten, wo können die Probleme entstehen und wie könnt ihr die vielleicht im Vorfeld schon verhindern oder zumindest darauf zuarbeiten, eine Lösung zu finden. Und da ist natürlich auch der Weg zu einer guten Hundeschule, die eure Probleme lösen kann, immer der richtige. Deswegen, es gibt so ein Heftchen, könnt ihr bei uns anfordern, schreibt eine Mail, schicken wir euch per Briefpost, überhaupt kein Thema, kann man auch hier abholen. Kommen wir mal ganz kurz zu der Frage. Also erstmal, ne, ich höre und sehe euch klar und deutlich. Das ist prima. Ich hoffe, jetzt sieht man mich auch wieder klar und deutlich, weil hier war gerade irgendwie alles weggeschossen. Jetzt steht hier, ich stelle hier in Korschenbroich zunehmend fest, dass Hunde alleine Gassi geschickt werden. Auch nachts, da ist es wohl ungefährlicher, weil weniger Autos unterwegs sind. Auch wenn es alles Tut-Nixe sind, ist dies ja sicher auf Bequemlichkeit der Halter zurückzuführen. Ist dies rechtlich in Ordnung? Moralisch sicher nicht. Okay, rechtlich würde ich jetzt erstmal ganz klar einordnen, nein. Weil, ne, wir haben in Deutschland eine Leinenpflicht. Also generell in NRW, in Deutschland nicht in allen Teilen, aber wir haben ja generell eine Leinenpflicht. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass auch ein Hundehalter eine Aufsichtspflicht hat. Ja, also da sind wir direkt wieder bei so Punkten. Wir haben vorhin noch kurz vom Live-Talk drüber gesprochen. Der Klassiker, den Hund vorm Supermarkt anzubinden und so weiter. Der tut ja keinem was. Ist ja Quatsch. Also ne, als Hundehalter hat man Aufsichtspflicht. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Punkt. Und ich sehe das beim Daniel immer schon. Den sieht man das nämlich im Gesicht an, wenn er dazu noch was zusätzlich zu sagen hat. Der Daniel kennt nämlich wahrscheinlich schon direkt wieder 20 Risiken, die noch dazukommen. Ne, weil da steht jetzt ja, das sind alles Tut-Nixe. Ich denke mal, sie meint damit, ja, das hat er noch nie gemacht.
Ja, aber es ist ja auch verantwortungslos. Also der nächste Fahrradfahrer fällt vielleicht über den Hund, der nächste Hund erschreckt sich. Oder, also mal ehrlich, also ne, der Hund wird ja nicht auf den Wegen bleiben und der wird einfach ohne Kontrolle die Gegend entdecken. Und das meiste, was der da tut, ist nicht gut. Der läuft über fremde Grundstücke, der geht hier gucken, da. Also das ist mehr als verantwortungslos.
Aber jetzt da,
und auch respektlos der Umwelt.
Ich würde da gerne einhaken. Jetzt haben wir ja in unserem ersten und zweiten Live-Talk damals mal so ein bisschen hinterleuchtet, wie funktioniert das beim Hund eigentlich. Und da hast du auch ganz toll erwähnt, dass es über Try and Error funktioniert. Was wäre denn jetzt, wenn ich meinen Hund jeden zweiten Abend schön mal alleine Gassi gehen lasse, dann gebe ich dem doch damit ein Erfolgserlebnis, oder? Funktioert ja. Und das, was er währenddessen tut, funktioniert für ihn ja auch.
Das ist ja keiner da, der sagt,
ja, das ist ja das hast du aber blöd gemacht.
Na klar.
Wie kriege ich denn das hinterher wieder raus? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, doch, natürlich kriegt man das raus. Also das Problem ist, dass so ein Hund auch schneller verwildert, als ich den zähmen kann. Ne? Also aus Erfahrung kann ich sagen, wenn so ein Hund mal so 2 bis 3 Tage in einem Wald verschwunden ist und du kriegst den wieder, dann hast du da zwischen 3 und 6 Monaten damit zu tun, dass der wieder ein normaler Hund wird. Mhm. Das geht schnell, verwildern geht ganz schnell. Ne? Und auch das, was du da lernt, der macht es ja unkontrolliert. Also man kann doch nicht davon ausgehen, dass der Hund diesen moralischen Kompass hat, den wir Menschen ihm vorgeben.
Du sagst also, ja selber immer, Hunde sind auf dem Stand eines 3- bis 6-Jährigen.
Ja, und absolute Opportunisten, also in sehr reinen Formen. Was sich dem bietet, das wird er probieren und wenn er damit Erfolg hat, wird er es wiederholen. So lernen die nun mal und das kann man dem auch nicht in Rechnung stellen. Aber ich finde es einfach da an der Stelle völlig verantwortungslos.
Aber da sind wir natürlich bei so einem Punkt, wenn ich vorher sagte, ne, aus Meerbusch gehört von wegen 600% Zunahme, dass jetzt direkt mal 2 Orte weiter in Korschenbruch.
Ja, vor allem, wir haben ja jetzt Brut- und Setzzeit. Also, ne, wir erleben jetzt auch immer noch, dass Leute in den Wald kommen, die machen ihren Hund los, der rennt da durch die Gegend und ist teilweise, ich war mit einem Welpen im Wald und wurde dann belästigt von diesem Hund, obwohl wir uns schon zurückgezogen haben. Und dann sind sich die Leute ja keiner Schuld bewusst. Und ich sage, Leute, ist euch eigentlich klar, dass ihr durch das Kinderzimmer jetzt der Wildvögel lauft und der Wildtiere, die hier leben? Das ist deren Kinderzimmer und dein Hund fräst da durch.
Gibst du dich in solchen Momenten als Hundetrainer zu erkennen?
Manchmal ja, manchmal nein. Aber klar, natürlich sage ich denen aus Leinenpflicht. Ja. Und dann sagen die, wieso wusste ich ja gar nicht. Da vorne steht ein Schild am Eingang vom Wald. Und es ist überall ausgeschrieben. Also es ist jedes Jahr das Gleiche. Komischerweise vergessen wir nie, wann Karneval ist. Das Brut- und Setzzeit wird da gerne unterschlagen. Nee, es zeigt eben, was den Menschen wichtig ist. Und es ist eben nicht wirklich wichtig. Der Punkt ist, die halten sich alle für tierlieb. Aber wenn ich tierlieb bin, dann endet die Tierliebe nicht bei meinem Hund. Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Also ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Ich mag auch, wenn meine Hunde frei rumlaufen. Aber wenn ich weiß, die laufen jetzt durch die Kinderstube von Jungtieren, verscheuchen die, kontaminieren das Nest mit ihrem Geruch und die Mutter geht nachher nicht mehr dran. Und das will ich verantworten. Also das trägt das nach sich, sind die nachher die Konsequenzen aus meinem gut gemeinten Freilauf. Mein Hund soll jetzt viel Freiheit haben. Der darf viel Freiheiten haben, aber der darf nicht auf Kosten anderer diese Freiheit haben. Das ist so mein Grundsatz. Ne? Ich wollte noch mal ein bisschen einlenken zu diesem Tierboom, der jetzt im Augenblick auch ist, dass die, wie der Philipp schon richtig sagt, die Züchter kommen gar nicht mehr nach, die Tierschutzorgas auch nicht. Das Problem ist jetzt mit diesem Hundehandel und natürlich auch den Vermehrerbetrieben, das ist so wie mit den Drogen und den Süchtigen. Das eine existiert durch das andere. Es ist die Nachfrage sehr groß, die Leute möchten die Hunde, sie kriegen keine. Dann greift man auf die zurück. So, aber wirklich da nochmal der lange mahnende Finger. Die werden wirklich wie die Hühner in Käfigen, so leben die Hunde da, sind Gebärmaschinen. Die werden nur mit dem Mindesten gefüttert, die Mutter hat keine Bewegung. Und dann kommen die halbtot und krank hier an diese Welt. Die meisten von denen sterben innerhalb von den ersten 6 Monaten. Und selbst wenn die nicht sterben und sie überleben, ist das eine Tortur. Die zieht sich das ganze Leben.
Das ist eine Baustelle.
Das ist und bleibt eine Baustelle und der Hund ist oft mehr krank, als dass er gesund ist. Und das können wir nicht für gut heißen. Ne? Die Frage ist, wie kann man dagegen kämpfen? Also, uns hat natürlich auch das Wettamt mal gesagt, ja, wie können Sie denn so einen Hund trainieren, der so ängstlich ist? Ja, weil er hier ist, weil er zu Hause ist, weil diese Menschen, die diesen Hund jetzt haben, Hilfe brauchen. Das heißt nicht, dass ich befürworte, dass extrem ängstliche Hunde hier hinkommen. Und trotzdem, wenn ich diesen Hund ja trainiere und helfe, dann unterstütze ich diese Kette. So, in diesem Konflikt stehen die jetzt. Aber in diesem Konflikt steht auch ein Krankenhaus und auch ein Arzt. Also, was kann ich jetzt noch tun? Was muss ich tun? Und was darf ich vielleicht nicht tun, um nicht das Falsche zu unterstützen? Dieser Konflikt wird bleiben. Da haben wir auch keinerlei Lösungsansatz. Also, du nicht für dich, Benjamin. Wir nicht für uns.
Ich muss das mal echt sagen. Also gerade Philipp schon und jetzt du auch. Ne? Da kann ich als Vorsitzender des Tierschutzvereins schon kaum mehr was dazu sagen. Also, ihr seid engagiert. Also, nein, Quatsch. Ja, aber es ist ja genau das. Also ich bin selber eigentlich ein ziemlich offener Gegner von diesem Vermehrer und auch, ich sag mal, dem unkontrollierten Auslandstierschutz. Ne? Ich stehe dem Auslandstierschutz nicht kritisch gegenüber, in dem Sinne, dass ich das generell abschaffen würde, aber ich stehe ihm voll, und das wisst ihr beide, kritisch gegenüber, dass ich sage, das ist für uns von hier nicht einsehbar. Und ich habe einfach auch in der kurzen Zeit als Vorstand jetzt dieses Vereins, aber auch vorher schon, wenn man sich mit dem Thema befasst, festgestellt, diese großen Tieransammlungen, die dort sind, die werden aber auch nicht kleiner. Und deswegen, jetzt werden auf einmal Tiere permanent aus diesen Reservoirs geholt, ja, weil das kann man ja schon nicht mehr Tierheime nennen. Das sind ja Riesenanhäufungen mit Tausenden von Hunden beispielsweise. Und ich gebe dir da recht, Daniel. Ich merke mittlerweile, dass das auf dem Markt auch so ist, wenn man die Leute fragt, die sich jetzt einen Hund angeschafft haben, und generell angeschafft finde ich dann immer schon ein schlimmes Wort diesbezüglich, und man fragt sie, warum denn jetzt genau den? Und dann kriegt man von manchen sogar zu hören, ja, einen anderen habe ich nicht bekommen. Ja, aber das ist ja kein Pulli. Also ich bin ja nicht in den Laden gegangen und wollte einen blauen Pulli kaufen, weil kein blauer da war, hat den schwarzen gekauft. So. Nur leider ist das der Trend. Das ist natürlich die große Gefahr. Ich würde aber gerne jetzt versuchen, so einen Schritt weiter zu gehen mit euch beiden. Und zwar, jetzt haben wir doch irgendwo den mahnenden Finger ausgepackt. Du sagst gerade noch, willst du eigentlich nicht, aber haben wir ja.
Ja, vor diesem Welten, ja, aus,
korrekt, der, genau.
Aus dem Kofferraum. Ne? Weil das ist, wir haben mit solchen Hunden zu tun und das ist, ich sag mal, wie ein Kind, was kaum lebensfähig ist und du entscheidest dich, ja, das Kind soll überleben. Ja? Man muss sich dessen bewusst sein, dass das unter Umständen nie ein normaler Hund wird,
dass er
eine normale Lebenserwartung haben wird, das normale Lernverhalten zeigen wird. Weil wir hatten es ja schon mit der Hundeschule, in den meisten Fällen sind die nicht geeignet für normale Hundeschule. Die haben sowas wie ein Kind, eine Lernbehinderung und sowas. Ja. Also die nehmen auch die Umwelt ganz anders wahr als ein gesunder Hund, der gesund aufgewachsen ist. Man muss wissen, dass man sich da mit Problemen auseinandersetzen muss, die habe ich mit einem Hund vom Züchter nicht. Ja, also wieder auch nochmal der warnende Blick eben auf das Video mit dem Zaun. Ein Hund, der hier geboren ist, mit einem Zaun, mit einem Welpenparcours, mit einer Leine, der hat das alles mal kennengelernt, der wird in diese Welt geboren. Aber der Hund, der irgendwo in einem Keller geboren ist und die ganze Welt nicht kennt, da macht ihm die ganze Welt erstmal Angst. Mhm. Der Hund, der in Freiheit geboren ist, wird gefangen genommen. Der verhält sich auch so. Oder ein Straßenhund, den ich dann gefangen nehme, also eine Wohnung halten, eine Leine packen, ist gefangen nehmen für diesen Hund. Was muss ich dem beibringen? Und damit muss ich ganz viel Zeit verbringen, bis der sagt, ist okay, dass ich dann alleine bin. Und wenn ich ohne Leine bin, kann es auch hübscher werden. Aber ich weiß beides zu schätzen. Nicht, das eine sperrt mich ein und bei dem anderen fühle ich mich wohl. Denn die Gefahr ist ja, wir sind dann, also da steht ja nochmal der Hinweis, Leinepflicht
in der Weg. Ja, genau.
Davon merkt man nichts. So, der Punkt ist, weil das sehen wir in Köln auch, da laufen Leute mit 3, 4 Hunden ohne Leine rum.
Also für euch als Zuschauer, ne, wir haben jetzt eine Frage bzw. einen Kommentar hier reinbekommen. Leinepflicht in der Weh, davon merkt man aber nichts beim Gassi gehen. An der Erft, obwohl überall steht, Hunde bitte an die Leine nehmen. Und wenn man dann was sagt, wird man
auch noch blöd
von der Seite angepinkelt.
Ja, du lachst auch im Dorf. Du zornierst um ängstlichen Hund, der nächste kommt um die Ecke und hat seinen kleinen Pfiffi. Natürlich nicht an der Leine, weil 100 Meter weiter ist der Rand vom Dorf. Und wieso meiner hört doch, das habe ich nicht nötig. Und dann wirst du belästigt von dem Hund. Das wirft dich in Wochen zurück. Und heißt, der ist aber ganz brav und schiebt die Nase bis zum Anschlag in den Hintern, wo der Hund die Rute bis zum Kinn geklemmt hat. Und heißt, der belästigt den Hund, das ist eine Empfindenssache. Ja? So, dann möchte ich die Frau sehen, die sagt, der Mann belästigt mich nicht, wenn der die bedrängt und hat die Hand schon im Ausschnitt und sagt, ich will nur Tag sagen. Also, da sagt der eine, nö, der tut nichts. Und der andere sagt, hau ab
mit deinem Hund. Ich bin mit solchen Vergleichen immer vorsichtig.
Und, aber ja,
im Grunde
ja, ich versuche natürlich
das hart.
Ja, ne? Also ich. Übergriffiges Verhalten ist übergriffiges Verhalten. Ja. Da haben wir unsere Welt und die Hunde haben ihre Welt. Weil meiner ist ja an der Leine, der kommt nicht weg. Das ist eine Unverschämtheit, den anderen dran zu lassen. Der verliert auch jede Form der Sicherheit dann bei mir an der Leine, wenn ich zulasse, dass der fremde Hund vielleicht an meinen ängstlichen Hund dran geht. So, jetzt, was mache ich? Will ich den anderen Hund wegschieben? Was sagt der Typ hinten, aber der sowieso keine Leine dran macht, dass ich auch keine Regel. Was machst du mit meinem Hund? Weil ich nehme seinem Hund ja jetzt Freiheit. Und dann wirst du schon gleich angepöbelt. Das ist ein Klassiker, Leute. Das passiert jeden Tag und 100 Mal. Und wenn du 20 Jahre Hundetrainer bist, dann kannst du die Geschichte auch nicht mehr hören. Das ist so wie Abbiegen ohne Blinken. Das macht jeder an der Ampel irgendwie inzwischen. Das ist normal geworden. So, der Punkt ist aber, egal ob es normal geworden ist oder nicht, es sollte mehr Leute geben, die wieder eben diesen alten moralischen Kompass wieder entwickeln und sagen, ja, ich bin nicht nur verpflichtet, sondern ich bin auch meinem Hund gegenüber verpflichtet, die Leine dran zu machen. Ich bin meinem Hund gegenüber verpflichtet, dem beizubringen, dass er an Leine ruhig und sicher ist. Mhm. Und da kann ich mich nur darauf berufen, dem anderen zu sagen, hier ist Leinenpflicht und halte dich dran. Aber man muss damit leben, dass es halt immer irgendwelche Pfosten gibt, die sich nicht dran halten. Aber die dürfen ja nicht erstens nicht das Vorbild sein und zweitens, wenn ich mich über jeden ärgere, habe ich einen Herzinfarkt. Also man muss lernen, im Prinzip die zu ignorieren und es selber einfach besser machen. Da kann man sich selber dahinter auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe es zumindest richtig gemacht und habe meinem Hund beigebracht und halt mich an die Regeln. Also mehr bleibt uns da leider nicht.
Kommen wir mal zu, also ich sag mal, ne, um das Ganze jetzt dann auch für die Leute da draußen ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich hier noch stehen, wir haben ja immer so schöne Skripte. es gibt ja trotzdem Lösungsstellungen dafür. So, beziehungsweise ich würde gerne zumindest den Leuten, die jetzt zuschauen und zuhören, auch eine Lösung an die Hand geben können. Jetzt weiß ich, weil ich euch das gefragt habe, dass natürlich Welpenkurse momentan, die sind absolut überbucht. Ich weiß, der nächste, wenn Daniel startet die Tage, der ist schon wieder voll. Ich glaube, beim Philipp ist das auch so.
Die zweite Klasse, also der Folgekurs, ist dann dementsprechend auch ausgebucht, ja.
Bevor ich jetzt auf das eingehe, was wir noch im Petto haben, weil der Daniel und ich haben da schon wieder was Neues, beziehungsweise mit dem Philipp zusammen, Philipp immer noch ganz unfassbar ist darüber. Aber was könnt ihr den Leuten da draußen, also ihr beiden als Hundetrainer, was könnt ihr denen vielleicht so als eine Faustformel mit an die Hand geben, was können die schon mal tun, bis sie ihren Hund dann hoffentlich in einem Welpenkurs, in einem Junghundekurs, in der Hundeschule irgendwo anmelden können. Was können sie bis dahin schon mal machen?
Ja, Philipp, vielleicht fängst du mal an, dann kann ich das ergänzen.
Also, so wie du eben schon berichtet hast, Benjamin, man kann sich natürlich anderweitig auch irgendwie Informationen holen. So eine Online-Hundeschule ist ja erstmal, also auf jeden Fall besser als überhaupt nichts zu tun. Also es ist natürlich immer schön, wenn man individuell was auf jeden Hund zugeschnitten hat. Aber ich sage jetzt mal, auf den Standardwelpen kann man auch meistens so eine Standardschablone legen. So, der sollte dann gewisse Sachen können und gewisse Sachen sollte er sich direkt mal abgewöhnen. So, da hat man ja schon mal das Grundgerüst. So, also ganz wichtig ist eben nicht zu viel, zu schnell von einem jungen Hund zu erwarten. Und ich meine, ich kann jetzt auch viel nur auf das Thema Leine zurückbringen und auch nicht krampfhaft versuchen, ich muss meinen Hund jetzt ableinen. Also da zum kleinen Erfahrungsbericht. In meiner Ausbildung war eine Hausaufgabe von Daniel, ich setze mich an eine Hundewiese mit meinem Hund und gucke mir das mal an. So, und da hatte ich meinen Hund, der war da 4 Monate alt, logischerweise an der Leine, weil der wäre abgezischt und dann wäre der auch nicht mehr wiedergekommen. So. Und da wurde selbst ich angepöbelt, warum ich meinen Hund denn jetzt nicht mal freilaufen lasse. Und die Begründung, der läuft weg und kommt nicht wieder, war nicht genug. Also, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. So, und dann musste ich mich noch rechtfertigen, warum ich denn jetzt meinen Hund anleihe. Und eigentlich sollte er auch direkt mitlernen. Ich bin jetzt hier an einer Hundewiese und kann jetzt mal nicht mitspielen. So, wie ich es eben gesagt habe, spielen und toben brauche ich dem nicht beibringen, ruhig sein schon. Mhm. So, und das kann natürlich auch mal so eine Herausforderung sein. Man geht jetzt mit seinem Hund mal in ein belebtes Gebiet und der spielt einfach mal nicht. So, und ob das dann jetzt der Park ist, ob das der Wald ist oder die Freilaufwiese, also auch auf einer Freilaufwiese besteht, obwohl das vielleicht viele denken, keine Ableinenpflicht. Ich darf meinen Hund an der Freilaufwiese durchaus anleihen.
Klar.
Vor allem, um was zu üben. So, und das kann man ja auf jeden Fall mal machen. So, dass man Welpen natürlich untereinander mal spielen lässt, das ist ja wunderbar. Die sollen ja gerne die sozialen Kontakte haben. Gerne natürlich mit einem erfahrenen Hund dabei, der das vielleicht auch das Ganze moderiert. Also bei uns in unseren Welpenkursen sind immer unsere eigenen Hunde dabei, die dann da quasi mal den Bademeister spielen. Und vielleicht auch mal dem einen oder anderen Hund sagen, so, du übertreibst das jetzt ein bisschen, fahr doch mal einen Gang runter.
Ja, und Taschenkontrolle gibt's auch.
Taschenkontrolle gibt's aber auch nicht nur bei Hunden, die gibt's auch bei Menschen. Genau. So, das sind auf jeden Fall so erste Maßnahmen, die man auf jeden Fall machen kann. Zusätzlich kann man sich natürlich auch bei der lokalen Hundeschule schon mal informieren, was denn überhaupt jetzt gerade angeboten wird. Ich meine, wir können auch quasi momentan nur von Tag zu Tag leben. Was sind heute die Bestimmungen? Was dürfen wir? Nächste Woche kann es schon wieder anders sein. Wir sind froh, dass wir Einzelstunden machen können und eben Welpenkurse, Junghundekurse und Resozialisierung. Und wir hoffen, dass das auch mindestens so weitergeht. Wir freuen uns natürlich, wenn bald die Spaßveranstaltungen auch weitergehen. Aber das sind wirklich die essentiellen Gruppen, die wir jetzt machen, die wir auch so argumentieren wollen. Mhm.
Daniel? Ja, okay, ja, ergänzend vielleicht noch, ich habe jetzt, um mal die breite Masse anzusprechen, jetzt habe ich vielleicht einen sehr unruhigen, nervösen Hund, die haben einen viel höheren Anspruch, Ruhe zu lernen und zu entspannen. Oder ich habe vielleicht auch einen Labrador, wo ich eher investieren muss, damit der sich mal bewegt. Mit dem habe ich natürlich viel weniger Sorgen. Also der ist überall ruhig, der bleibt gelassen und dem muss ich vielleicht mal ein Leckerchen vor die Nase machen, damit der sich überhaupt den Popo mal hochhebt. Also mit den ruhigen Hunden, das haben wir ja schon mal angesprochen, habe ich natürlich viel weniger Schwierigkeiten, dass ich denen erklären muss, sie sollen mal bestimmte Dinge nicht tun. Bei einem triebstarken Hund, einem Hund, der leicht in Freude zu versetzen ist, den habe ich dann nur lebhaft, aber der macht mir sonst keine Schwierigkeiten. So, ein großes Problem sind tatsächlich die ängstlichen und die gestressten Hunde. Die machen auch die meisten Schwierigkeiten zu Hause, weil die auch dann, wenn sie überreizt werden, dann auch irgendwann aggressiv werden und das dauert nicht lange. So, das heißt, den höchsten Anspruch, Ruhe zu lernen und abzuschalten, und zwar in einer Reizlage. Also solche Hunde würde ich nicht durch die Stadt schleifen, sondern bleibe ich mit denen an Ort und Stelle, bis sie ruhig sind. Das kann ich im Klicker unterstützen, das kann man lernen, da gibt es Beispielvideos bei YouTube. Und so habe ich ein sehr zwangloses Training. Entschuldigung. Ein sehr zwangloses Training und halte die Lernetappen relativ kurz, damit der Hund die gut verknüpft. Und wenn ich nächstes Mal in die Stadt gehe, gruselt er sich nicht gleich, sondern er weiß genau, an der Stelle davor haben wir schon mal gesessen, da war es gut. So, und das müsste ich öfter wiederholen. Das heißt, grundsätzlich muss ich gucken, überall da, wo mein Hund erregt ist, also der eine ist auf der Hundewiese erregt, der andere ist im Wald erregt, der nächste ist in der Stadt erregt. Damit die ihre Sicherheit in Ruhe bekommen, überhaupt ansprechbar werden, müssten die da Ruhe lernen. Mhm. So, dann nehmen wir mal den ganzen Hund. Wir müssen erstmal lernen, was sind meine Sinne, wie setze ich das in Bewegung um? Also auf was laufe ich zu und was fange ich damit an? Oder wo lasse ich es sein? Und natürlich das Geschick. Also wie kann ich was erklettern? Wie komme ich da mit den Untergründen klar? Also Ablegung oder sonst die Untergründe. Das ist das, was die ganz jung lernen sollten, um entsprechend sich später anderen Dingen auch widmen zu müssen. Also wer dann sich auf einen Punkt konzentrieren soll und sieht dann, oh, das ist ein Untergrund, da bin ich dann nicht drüber gelaufen. Der kann diese erste Aufgabe nicht verfolgen, bevor er nicht gelernt hat, über diese Hindernisse zu laufen. Also der ist mit anderen Dingen beschäftigt. So, ein motorisch sicherer Hund macht sich die Gedanken gar nicht. Der sieht dann, das Ziel läuft einfach drüber. Der Rest ist automatisiert, muss sich keine Gedanken machen. Das heißt, der Hund, der jetzt objektsicher ist, motorisch sicher ist, der ist immer im Vorteil. Und er kann sich ungestresst sofort den Aktionen widmen, die man ihm anbietet oder die von außen angeboten werden. So, und dann gibt es ja da alle möglichen Beschäftigungen, die ich auch mit dem Hund alleine machen kann. Toll für Hunde ist immer Sucharbeit. Wenn ich jetzt einen so starken Hund habe, dann tue ich dem Riesen gefallen. Aber Vorsicht eben mit ständigen Ballwerfen oder sogar Frisbee-Scheibe. Ne, Philipp, wie oft erleben wir, da wird so eine Frisbee-Scheibe aus Gummi geworfen, die fliegt irgendwo hin. Und im schlechtesten Fall kommt der Hund den Leuten noch entgegen und die werfen die Frisbee-Scheibe auf den zu. Und dann, das nächste Lächeln ist dann zahnlos. Ne? Also,
oder fingerlos.
Ja, oder fingerlos. Oder der verrenkt sich den Hals, weil er versucht, die schlecht geworfene Frisbee-Scheibe dann doch noch zu fangen und legt sich richtig aufs Brett. Und da ist der Hund keine 2 Jahre alt, da hat er schon Schultern kaputt, Ellenbogen kaputt, Sprunggelenke, Knie, Hüfte, was auch immer. Also gerade bei den hochdynamischen Sachen, Leute, echt vorsichtig. Ihr müsst den Hund aufwärmen, das bitte nur auf weichen Unterböden wie Sand oder Wiese.
Ihr müsst eher mal noch mit Anleitung, oder?
Ja, und ihr müsst genau wissen, was ihr da tut. Und das andere ist, dann heißt es immer, ja, mein Hund macht das doch so gerne und ist immer ganz ballverrückt. Ja, ihr macht ihn süchtig. Da ist nichts Gutes dran. Also, wenn da schon Speichel fließt und der Hund bellt, aber den Ball sieht und der ist nicht in der Lage, irgendwas anderes zu tun, außer den Ball zu fixieren, Leute, das ist schon echt, seid da schon über die Grenze. Mhm. Ne? Das soll alles Spaß machen, aber nicht süchtig. Und ich will den Hund nicht verschleißen und nicht kaputt machen, sondern den beschäftigen. Das muss alles im gesunden Rahmen bleiben. Also man muss sich da langsam hintasten. Aber wie gesagt, die Grundbedürfnisse eines Hundes sind erstmal eine Grundsicherheit. Und die Sicherheit heißt, ich weiß, was ich da tue und tun muss und vor allem, was ich lassen muss. Und da reicht es nicht, Nein zu sagen und mit irgendwas zu drohen. Bringt dem das bitte von der Pike auf bei und widmet euch der Sache. Und dann habt ihr auch einen treuen Freund. Ich kann nicht einfach da stehen und sagen, nein und Schluss und geh weiter. Damit ist weder dem Hund geholfen, noch klärt das irgendwelche Probleme. Und wenn man sich aber den Problemen widmet, ist das Geschenk, Vertrauen, Nähe und so weiter. Also der Hund zahlt es einem zurück, wenn man sich der Sache tatsächlich widmet, dann hat man einen treuen Freund. Also es ist, ganz ehrlich, das ist gut investiert.
In so einen Hund. Ich kann das nur unterschreiben, das ist immer ganz schön. Jetzt habe ich sogar beide Trainer hier sitzen. Ne, mir geht es ja zwischendurch auch so, ich nehme ja an einigen Einheiten hier immer teil und arbeite hier auch ab und zu mit den Hunden dann mit in einigen der Gruppen. Und wenn man sich die Ratschläge von den beiden anhört, dann funktioniert das schon ganz gut. Dann hat man auch relativ schnell Erfolge. Ich habe es dem Daniel letztens, nochmal sagen müssen, dass das immer ganz schön ist, wenn man das dann umsetzt und dann auch sieht, dass es auch bei den Hunden hier im Tierschutz funktioniert. Also wir kriegen ja auch Hunde hierher, wo am Anfang jemand gibt die ab, weil sagt, ich habe da gar keinen Draht zu. Und schon findet man da aber ganz schnell mit einer kurzen Lösungsstellung, findet man den Draht zu diesem Tier. Und das ist ein ganz, ganz großes Programm.
Ja, du kannst ja mal aus deiner Erfahrung jetzt berichten, mit unserer speziellen Freundin, die du da immer mitnimmst. Das ist ja auch kein schneller Erfolg, so kann man es ja nicht sagen. Ja,
vor allem, man könnte das jetzt auch mal, ich kann das an der Stelle sagen, der Philipp hat es vorhin noch gesagt, ne, dass es manchmal auch so ist, dass der Hund dann halt mal nicht spielt. Ne? Also mit ihr machen wir es ja so, dass sie an den Gruppen teilnimmt und halt nicht, ich weiß noch, letztens bin ich ja noch angesprochen worden, warum darf die Chica denn nicht ohne Leine? Und ich gesagt habe, das ist schon genau richtig so, dass die das mit Leine hat.
Das wäre eine schöne, also fang doch da mal an, wie hast du die zuerst wahrgenommen? Man muss halt dazu sagen, Benny ist also ein Katzenmensch, der hatte vorher mit Hunden nichts zu tun. Und ist dann quasi an die Sache herangetreten. Wir sind langsam jetzt dran mit ihr, knapp.
Ja, mit ihr sind wir jetzt, ja nicht ganz, ne? Ein bisschen mehr als ein halbes, dreiviertel Jahr. Ich habe ja vorher ein paar Hunde bei dir in der Gruppe gehabt oder bei dir und Philipp in der Gruppe gehabt. Immer Hunde hier aus dem Tierheim, die in die Resozialisierung sollten, ne? Andere Hunde kennenlernen, Konzepte lernen, aber sich auch vernünftig verhalten sollten im Umgang mit Hunden. Und ja, das war dann immer so, dass derjenige, den ich hatte, dann irgendwie so schon halb auf der Vermittlungsliste stand und dann war er wieder weg. Ich muss das auch gestehen, ich hatte ein bisschen große Schnauze. Ich habe nämlich dann, als ich den letzten gehen lassen musste, habe ich hier zu Sabrina gesagt, ja, sag mir mal, wen ich als nächstes nehmen soll. Und dann sagte sie halt aus der Pistole raus, ja, dann nimmst du mal die Chica. In unserem zweiten Live-Talk wollten wir darüber noch berichten, da sind wir ja damals so gekappt worden. Dann holen wir es jetzt mal nach. Also Chica sitzt seit 2016 hier im Tierheim, ist eine Amstaff-Dame und halt auch nicht wirklich einfach im Umgang. Man kann das auch ganz offen sagen, die hat auch schon mehrfach einen weißen Erfolg gehabt bei Menschen. Und das hat die natürlich auch für sich abgespeichert. Wenn ich drohe und wenn ich schnappe, dann lässt man mich in Ruhe. So. Das große Problem bei ihr ist, und da werden die beiden Trainer mit zu beipflichten, man kann die auch nicht so wirklich gut lesen, weil die nie richtig gelernt hat, sich so auszudrücken, wie ein Hund das so standardmäßig tut. Also die Mimik und auch die Gestik, die sie an den Tag legt, ist nicht unbedingt immer das, was sie eigentlich ausdrücken möchte. Die kommt also auch mal grinsend und schwanzwedelnd auf einen zu und meint damit aber nicht, ich bin freundlich erregt, sondern die meint damit, du riechst gut, dich möchte ich essen. Haben wir vor kurzem, glaube ich, noch mit einem einer neuen Traineranwärter eine nette Situation gehabt. Der hat nämlich dann auch gedacht, auch jetzt ist sie ja ganz entspannt. Und dann ist er zu nah ans Gitter gekommen und dann flog sie ihm entgegen. Ja, das war die ersten paar Male mit ihr eine Herausforderung, muss ich sagen. Also wir haben auch angefangen mit Anklickern, erstmal ein bisschen näher aufbauen, sich überhaupt, dass sie mich an sich ranlässt. Und wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass sie mit mir kein Problem hat. Man muss ja auch sagen, sie wählt Menschen auch sehr schnell aus, die sie nicht mag und die sie mag. Und die ersten paar Male in der Raufahrgruppe, also in der Resozialisierungsgruppe, war natürlich schon, das war hart, das muss ich zugeben. Da haben wir sie nicht durchgehend an der Leine gehabt. Sie durfte also dann auch den Freilauf genießen und den nutzt sie, wie der Daniel immer so schön sagt, wie so ein Preisboxer. Die sucht sich einen aus und der kriegt nur noch Haue. Der kriegt nur noch Haue, bis die in eine Seile hängt und selbst dann macht die weiter. Die ist total darauf eingestellt, einen zumindest zu Boden zu kriegen und immer nur drauf, drauf, drauf. Ja, was haben wir bisher geschafft mit ihr? Mittlerweile kann sie sich da zurücknehmen.
Ich merke mal kurz ergänzen, sie kann da einen Maulkorb drauf. Also, okay, wir nehmen dann auch die Hunde auseinander, damit die ihren Vorteil nicht so ausspielen kann gut, und das zu Ende bringen kann. Aber sie hat es dann eben versucht, wir nehmen die dann da raus und die hat also dann so quasi ihre ohrfeigen Gesichter, die sie sich aussucht, wo sie es auch tun kann, das weiß die instinktiv, und die sucht die sich dann immer wieder auf. Das ist so gerade der Anfang. Und das ist natürlich am Anfang sehr anstrengend, weil entweder glotzt die so, dass die Augen einen halben Meter aus dem Kopf kommen, oder wenn derjenige vorbeikommt, dann gibt es halt sofort Prügel. Ne? Weil so mehr Ideen hatte die nicht. Also Gelassenheit, keine Spur. Aber nach und nach stellte sich das ein. So, jetzt hatte der Bendy aber auch den Auftrag, eigentlich mit der in der Raufahrgruppe nichts zu machen. Also ihr nicht zu sagen, was sie zu tun hat, vor allen Dingen nicht zu sagen, was sie zu lassen hat. Also im Grunde genommen nicht einzuwirken, sondern mal mit ihr mehr in das Geschehen zu gehen.
Und immer wenn es eskaliert, wieder weg.
Und wenn es eskaliert, dann auch wieder weg, aber ohne auf die einzuwirken. Das war für den Benny zwar anstrengend, aber letztendlich muss die Chica das für sich lernen. So, erklär du mal, was hat sie denn gelernt?
Also ich finde, sie ist momentan auf dem Stand, sie will sich schon noch hin und wieder einmischen, das merken wir auch, also gerade wenn so zwei, drei sich mal ein bisschen anblaffen, dann geht der Kopf ganz schnell in die Richtung und dann will sie auch dorthin. Wir haben sie jetzt in der Gruppe dann immer an der Schleppleine, das ist immer ganz witzig, weil die Schleppleine, so eine biotane Leine, die federt halt leicht. Wenn sie dann doch mal den Ansatz macht, da reinzuspringen, dann merkt sie das relativ schnell. Und aktueller Stand ist, je mehr sie sich beruhigt, desto mehr Leine bekommt sie, desto mehr kann sie natürlich auch in das Geschehen gehen. Und sobald es irgendwo eskaliert, wird die Leine wieder zu mir genommen und wir wechseln die Richtung. witzigerweise passiert das in letzter Zeit fast gar nicht mehr. Also sie merkt zwar, okay, da ist jetzt was, da möchte ich gerne mal hin. Man merkt auch, dass sie interessiert ist. Und dann kommt aber ein kontrollierender Blick. Den baut sie entweder, und das ist momentan ganz interessant, entweder zum Philipp auf, der uns ab und zu mal so umkreist, oder sie guckt auch ans andere Ende der Lage zu mir mit diesem Blick, was machen wir jetzt? Und merkt dann, okay, nee, ist doof, ist eine ganz blöde Idee und dreht dann von alleine ab oder setzt sich hin und beobachtet die Situation, nur bleibt aber relativ ruhig.
Gelassen,
genau. Und ich habe das, deswegen spricht der Daniel das jetzt wahrscheinlich auch an. Wir haben nämlich auch noch eine Frage dazu bekommen, Thema Mimik von Hunden und so weiter zu lesen. Ich habe dem Daniel im Nachgang letztens mal sagen müssen, dass das mir gar nicht so bewusst war, denn wir reden mal darüber. Ich habe es ja gerade auch nochmal gesagt, bei dir ist es so schwierig, das zu lesen. Und eigentlich ist es ja bei ihr gar nicht schwierig. Man merkt ja sofort, wenn sie sich anspannt oder nicht anspannt. Und das muss man sagen, in den letzten Wochen, was wir bei ihr geschafft haben, ist, sie kann wieder unter andere Hunde gehen, ohne sofort mit 180 Puls und Schlagader wie Bockwürstchen über den Platz zu laufen. Die hat immer wieder Ansätze, wo sie dann gerne wieder mal möchte und sagt so, jetzt ist Schluss, jetzt ziehe ich die Boxhandschuhe aus, jetzt gibt's aufs Maul. Aber sie merkt dann auch ganz schnell, ach nee, das ist eigentlich eine doofe Idee. Mhm. So, und ich kann nur sagen, vielleicht um das daraus auch nochmal für die Leute zu geben, also die Arbeit, die da geleistet wird, ist natürlich eine andere wie in der Hundeschule. Also ne, ohne, dass ich jetzt Hundeschulen schmälern möchte, diese Arbeit leistet nicht jede Hundeschule. Deswegen sind wir auch so froh, dass wir Philipp und Daniel haben. Aber diese Arbeit ist leider nur mal die Folge davon, dass im Vorfeld was schiefgelaufen ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum der Daniel mich gerade auch versucht, auf diesen Weg zu bringen. Das ist ja das, warum wir den Finger mahnend heben. Das, was da draußen jetzt schiefläuft bei euch, kann nachher in der Chica enden. Und die wird, und das kann ich euch sagen, dass, da sind wir uns auch bewusst drüber, da bin ich auch bewusst drüber, dass wir die, selbst wenn wir sie mal vermitteln, ne, und sie steht ja zur Vermittlung hier, die wird trotzdem eine Lebensbaustelle sein. Das wird die ja nie vollends endgültig ablegen. Ich weiß nicht, wie ihr beide das einschätzt, aber ich denke, ihr seht das ja, genauso.
Also oder? Der Hinweis kam vor allen Dingen deshalb, weil so eine Chica eben zum Beispiel in der Hundeschule, da würde die nicht reingehören. Und da lernt die auch nichts, was für sie später eine Qualität bringt, also eine Lebensqualität.
Glaubst du, manche Hundeschule würde sie nicht mal annehmen?
Nö, wird die auch nicht annehmen. Die wird auch keine Leistung zeigen. Also die wäre dann nicht ansprechbar und so weiter und nicht kontrollierbar. Ne? Mhm. So, wo ich auch noch drauf hinaus wollte, ist eben natürlich so die ganze, ich muss sagen, Dominanztheorie. Dem Hund muss aber zeigen, wer der Chef ist. Und dann musst du so zeigen und so zeigen. So, ich habe ganz am Anfang dem Benni gesagt, also die Chica hat noch viel Wut in sich, die hat noch viel Frust in sich. Und das muss auch raus. Mhm. Wenn die das ausgereichend mitgeteilt hat, also natürlich ohne Konsequenzen für den Streitpartner, deswegen Maulkorb und wir nehmen die da auch raus. Aber die muss das sagen dürfen, ohne dass die dafür Ärger kriegt und dann für noch ein Übergebraten bekommt. Das muss raus. Mhm. Und jetzt, wo das raus ist, der ganze Druck ist raus und die merkt, ach nein, ich muss das gar nicht mehr machen, nimmt die auch ihre Umgebung anders wahr und kann insgesamt gelassener bleiben. So, das mal als Hintergrund, was machen wir so mit den Tieren? Also die brauchen Gelegenheit, um auch Wut abzulassen, aber die dürfen damit keinen Erfolg haben. Das heißt, der andere darf sich nicht geprügelt fühlen und sie darf eben da nicht einfach draufhauen. So, und daraus lernen die. Vor allen Dingen, wenn dann der Mensch selber zeigt, wir können auch deeskalieren. Also du gehst ja dann mit ihr raus und zeigst ihr, wir müssen da nicht, wir können auch rausgehen. Ja, so, und man merkt dann, das passiert eben nicht sofort. Das ist nicht der kurzfristige Erfolg. Ich gehe da nicht dreimal hin und dann ist mein Hund geheilt.
Das ist ein langer Weg.
Das ist ein langer Weg. Ja. So, aber der Punkt ist, du musst ja sonst nichts investieren. Also du musst weder der Chica sagen, was sie falsch macht, du musst keinen Druck ausüben, du musst den nicht korrigieren, du brauchst sie brauchst aber nicht totklickern.
Wir reden in der anderthalb Stunden, rede ich mehr mit den anwesenden Menschen
als so mit dir. Ja, und trotzdem sehen wir einen tollen Lerneffekt.
Ja.
Und zwar in die soll das Verhalten ja auch losgelöst von uns zeigen. Also es muss ja ihre innerste Entscheidung sein, das so zu tun. Mhm. Deswegen hilft uns dann ein Befehl so viel wie ein Loch im Kopf. Ne? Nämlich gar nicht. Und es braucht einfach die Gelegenheit, dass sie es tun kann. Es braucht auch einen, der so gelassen ist. Und vielleicht, deswegen sagte ich, Katzenmensch, du bist so unvoreingenommen an die Sache angegangen. Das ist oft ein Vorteil, weil du weißt ja, du hast doch gar keine Referenzwerte. Du weißt nicht, ich habe jetzt mal 100 Hunde trainiert. Und die ist jetzt aber so und so gut im Vergleich zu den anderen. Es war gut, dass du gar keine Vergleiche hattest und ganz unverblümt da an die Sache rangehst. Weil so kannst du dich über alles, über jede Veränderung auch noch ein bisschen freuen und sagen, ha, guck mal, und da wird es jetzt ein bisschen angenehmer und die gucken mich schon anders an und die nehmen auch den einen oder anderen Menschen jetzt in ihrer Umgebung nicht mal als Gefahr da, war, sondern ist in der Lage, jetzt mal freundlich zu gucken und mal mit dem Schwanz zu wedeln oder auch mal zu erdulden, dass mal einer sie berührt, ohne dass das
auf jeden Fall
mit Kommunikation oder Streicheln oder sowas zu tun hat. Also ich sage, ist okay, dass du da bist.
Das gut, damit haben wir ja mit anderen Hunden aktuell, ne, das habe ich dir letztens auch noch gesagt, da haben wir auch noch so einen Kandidaten, unseren Aaron, da haben wir jetzt ja auch gute Erfolge mitgemacht. Und da kann der Philipp, glaube ich, auch ein Liedchen von singen, der hat es jetzt am Freitag noch gesehen, der Philipp in der Resozialisierungsgruppe, der Aaron lässt sich jetzt mittlerweile von mehreren Leuten anfassen, was vorher nicht möglich war.
Wir haben kein Bild, lese ich gerade, und ich lese auch gerade, hier kommt natürlich der Hinweis, ja, mein Hund ist aber freundlich und der nähert sich in einem Bogen und jemand schreibt noch, die...
ich weiß nicht, haben wir ein Bild?
Dass also, viele Hunde die Körpersprache nicht lesen können. So, Körpersprache ist nicht alles, Leute. Hunde sind gute Strategen. Also auch wenn sich ein Hund freundlich nähert, sagt das noch nichts darüber aus, was der Hund im Schild führt.
Da wären wir wieder bei dem Chica-Thema, das können wir damit mal exerzieren.
So, man weiß ja aus Erfahrung, wenn euch ein wildfremder Mensch entgegenläuft und der ist sehr freundlich, passt auf, dass die Taschen zu sind. Ne? Also seid da bitte vorsichtig. Wichtig ist nach dem Motiv der Annäherung tatsächlich zu gucken und zu fragen. Junge Hunde provozieren gern, das kann freundlich sein, das kann sich entsprechend präsentieren, versucht sein, sich dominant zu präsentieren. Bla. Ihr müsst sehen, das sieht man, wenn man genauer hinguckt, und vor allem in der Wiederholung, was denn das Motiv, warum nähert sich der Hund. Oft ist es nicht der freundliche Gedanke, sondern Kontrolle auszuüben oder auch im Mittelpunkt zu stehen. Ne, Fishing for Compliments in irgendeiner Form. Das ist häufig tatsächlich der Hauptgrund und nicht die freundliche Annäherung. Mhm. Denn nochmal, wenn es eine freundliche Annäherung ist, dann prüft immer derjenige, der sich nähert, ob er es darf. So, das heißt, der muss erstmal um Erlaubnis fragen. Und wenn die gewährt wird, dann darf der sich nähern. Egal wie freundlich euer Hund sich nähert, wenn der andere sich rumdreht und zeigt dem mit einem Auge mal, ich glaube, ich finde das nicht gut, und euer Hund nähert sich trotzdem, hat das mit Freundlichkeit nichts zu tun. Das ist eine aufgesetzte Freundlichkeit. Ja, also nett lächeln und der Frau die Hand in die Bluse strecken, ist trotzdem nicht nett.
Nö. Aber lass uns dazu mal, weil die andere Frage war ja auch Thema Mimik oder ob man da mal Videos zur Verfügung stellen kann. Ich würde sagen, wir gehen gleich am Ende nochmal drauf ein. Wir haben ja ein Thema fürs nächste Mal, aber vielleicht könnte man das fürs übernächste Mal machen. Das ist zwar erst in 2 Monaten, das ist noch lang hin, aber vielleicht bereiten wir sowas mal vor. Vielleicht nehmen wir es mal als Thema auf den Zettel, dass wir mal so ein paar Fotos und Videos, da haben wir so ein bisschen Material, den Leuten zeigen, um das mal lesen zu können. Und dann vielleicht auch mal in den Schritt zu gehen, inwieweit ist das noch gute Sprache und was ist da schon eher negative Sprache. Ich würde gerne noch eine Sache machen. Da kam aus der Regie schon wieder, wir haben schon 8:10. Ich wusste, dass wir, letztes Mal waren wir 5 Minuten vorher raus. Ich wusste nicht, Daniel mit hier, wir schaffen das heute. Der Philipp sitzt da und denkt sich,
jetzt bin ich jetzt schuld
bestimmt. Ja.
Das war wie bei Gottschalk damals. Die Frage ist nicht, wie lange, ob wir überziehen
oder wie lange. Genau, wie lange. Ich hoffe einfach, ihr hört trotzdem weiter zu. Also wir sind es ja nachher an den Zahlen. Und zwar, wir waren immer noch bei den Lösungsstellen. Ich würde gerne eine Sache noch ins Gespräch bringen. Und zwar, das ist relativ neu und relativ frisch. Wir haben auch noch keinen Termin dafür. Aber was wir in Zukunft machen wollen, ist, auch wenn die Schulangebote weniger werden, wir werden, also der Tierschutzverein in Kooperation mit dem Hundezentrum Kakuna, also mit den beiden, wie sie hier sitzen, und mit unserer Tierheimleitung und meiner Wenigkeit, werden wir die Möglichkeit bieten, einmal im Monat, dass ihr da draußen, wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Hund, der macht Blödsinn, der hat eine Fallenstörung, der macht nicht das, was ich ihm sage, der was auch immer, dann werden wir eine Zeit einrichten, einmal im Monat. Wie gesagt, das ist noch nicht final, wann wir das machen, aber dass wir es machen. Und das wird gegen eine kleine Gebühr sein. Ihr kommt hierher zu uns, gesicherter Freilauf, und wir schauen uns die Problematik an. Das heißt, ihr kommt mit eurem Hund dahin, ihr zeigt uns das Problem, also was weiß ich, der kläfft den Postboten an oder der zieht an der Leine und reißt mir die Arme ab oder wenn ich den anleihen will, dann fängt er an zu schnappen und so weiter und so fort. Von Kleinigkeit bis hin zu hoher Eskalation. Unsere Trainer schauen sich das an und wir versuchen euch in einer Zeit dann zu bewerten, wo liegt das Problem wirklich? Weil genau das ist das, was ihr auch solchen Gesprächen ihr hoffentlich jetzt schon mitnehmen konntet. Nur weil der eine Leine zieht, heißt das nicht, dass der ein Problem mit der Leine grundsätzlich hat, sondern wie ihr gerade schon gehört habt, der hat auch ein Problem mit der Einschränkung durch die Leine oder der nimmt die gar nicht wahr oder. Das kann also vielfältig sein. Die Trainer schauen sich das an, bewerten auch, wo liegt die Schwierigkeit und geben dann auch erste Hinweise, wie könnte man damit umgehen und geben euch natürlich auch eine Möglichkeit, okay, pass auf, da wärst du in der und der Gruppe gut beraten oder da müsste man ein Einzeltraining in dem und dem Bereich machen. Werden wir in Zukunft hier veröffentlichen. Ich hoffe, dass wir das relativ schnell hinbekommen. Wie gesagt, Daniel und ich haben da vorhin noch drüber gesprochen. Da sind schon Pläne im Hintergrund fertig. Ich denke, in den nächsten ein, zwei Tagen kriegt ihr dazu Infos auf unserer Seite, Facebook und so weiter. Und dann könnt ihr da euch für anmelden. Das heißt, wir wollen euch da draußen nämlich nicht im Regen stehen lassen, auch wenn die Gruppen voll sind. Wir wissen, dass das zu Corona-Zeiten schwierig ist, noch Plätze in Hundeschulen zu bekommen. Und wir wissen halt auch, bei der Menge an Hunden, die jetzt da draußen sind, muss es irgendeine Lösung geben. Deshalb versuchen wir damit zumindest eine Lösung zu bieten.
Ja, zumindest vielleicht da schon mal auszusortieren, was muss mir wirklich Sorgen bereiten? Oder wie kann ich jetzt die Strategie ein bisschen ändern und kann aber so bei dem, was ich tue, erstmal bleiben. Also wie der Philipp ja eben schon gesagt hat, manchmal reichen Kleinigkeiten, ein bisschen Systemoptimierung schon aus. Und da habe ich eben auch Kunden, die sind lange Jahre bei mir, die wissen alle, wie es geht. Ja? Wir haben aber alle das gemeinsame Problem, auch wir Trainer für uns zu Hause, nämlich die Betriebsblindheit. Mhm. So, und wer das weiß, holt sich gerne, aber gerade vor allen Dingen, wenn man selber sagt, ich habe einen hohen Anspruch an mich. Ich weiß zwar schon viel, ja, aber ich habe einen hohen Anspruch an mich, dann hole ich mir noch einen von außen, der nicht in meinem System steckt und der mir dann ganz nüchtern und sachlich sagen kann, ja, alles gut, aber da hast du ein paar Kleinigkeiten noch vergessen. Ja, und das ist das, was wir wollen. Also oft wollen wir uns ja optimieren und uns fehlt aber der Ansatz und vor allen Dingen uns fehlt der Blick von außen. So, wir wollen da in beratende Funktionen zur Seite stehen und vielleicht, damit ihr die Möglichkeit habt, schon mal zu erkennen, wo bildet sich ein akutes Problem, was vielleicht jetzt noch kein Problem ist, aber das kann nicht ein halben Jahr sein. Oder vielleicht sehe ich, habe ich den Blick auf die Sache vielleicht nicht, wie ich ihn haben soll.
Oder also, verkehrt. Ne? Oder die verkehrt. Leute, die sich melden und sagen, ich habe ein Leinenproblem und man kann ja. Ihnen sagen, das ist gar kein Leinenproblem, das ist was ganz anderes.
Oder Unsicherheit, Stress, wie gehe ich dann, genau. Also ist das, was der an der Leine zeigt, Unsicherheit ja. Und Stress? Oder hat er das nur draus gelernt? Und wie muss ich das jetzt sehen, was da passiert? Mhm. Ja? Wenn wir da schon mal ein bisschen Ordnung reinbringen und vielleicht auch so eine gewisse Marschroute mal aufzeigen können, dann ist vielen ja schon geholfen. Ja? Auch wenn wir jetzt aktuell natürlich in den Hundeschulen diese praktische Hilfe noch nicht bieten können. Aber es ist irgendwo ein Schritt dazwischen, wo wir anbieten können. Kommt ruhig vorbei. Wir helfen euch, da vielleicht die Sache aus einem anderen Licht mal zu beleuchten und vielleicht mit den Sachen, die man hört, sich anders aufzustellen zu Hause. Oder ich muss bestimmte Dinge jetzt auch einfach mal lassen und vermeiden, bis wir das eine gelernt haben und kriegen das dann auch gebügelt, was auch immer. Aber da stehen wir euch gern zur Verfügung und können den einen oder anderen Tipp garantiert geben. Vielleicht keine konkrete Problemlösung, aber zumindest eine Marschroute.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Ansatz. Also ne, zusammengefasst für euch die Termine dazu und die Infos veröffentlichen wir. Ich sage nochmal, ne, Flyer, wer den haben will, anschreiben bitte. Ja, Fragen haben wir, glaube ich, wenig offene. Also wie gesagt, das mit der Körpersprache und der Mimik der Hunde. Ich glaube, das wäre eine coole Sache, das mal zu einem Thema zu machen. Das nehmen wir als Anregung mit rein. Jetzt haben wir hier unten noch, aber da war, glaube ich, keine große Frage mehr. Genau, da geht es auch wieder um das Verhalten der Hunde, ob man das gut interpretieren kann. Mhm. Ne? Andere Hunde machen einen Bogen. Also das würden wir da, glaube ich, gerne mal mit reinnehmen. Ich werde die Kommentare mal sichern Und dann nehmen wir das als Vorbereitung. Mhm.
Finde ich von Lydia auch besser eben, ne? Da steht jetzt eben nicht Hundesprache oder wie kann ich jetzt die Hundesprache lesen, sondern es geht ganz klar hier um Verhalten. Ne? Also viele Leute können das Verhalten eben nicht richtig deuten, wie was ist. Nicht nur grinst er nicht, sondern es geht immer um ein komplettes Verhalten, was der Hund da zeigt. Mhm. Nicht nur ein einzelner Ausdruck oder was auch immer, das ist zu isoliert. So, von daher finde ich den Ansatz ganz gut, also zu sagen, ja, das stimmt, bin ich ganz bei Lydia. Viele Leute können das Verhalten eben nicht interpretieren. Was sie für eine freundliche Annäherung halten, ist sie nicht.
Werden wir wahrscheinlich aber auch nicht in einem Live-Talk, glaube ich, hinbekommen, aber vielleicht können wir da beim übernächsten Mal mal ein bisschen Hilfestellung geben und anhand von Fotos und Videos mal ein bisschen was zeigen, dass die Leute einfach sich damit mal auseinandersetzen und vielleicht bringt es dem einen oder anderen schon was. Ich würde jetzt, weil wir schon echt, 20 nach 8,
das ist schlecht. Wir kommen zum Ende.
Genau, wir kommen zum Ende. Ich würde gerne kurz was dazu sagen, was wir beim nächsten Mal haben. Und zwar beim nächsten Mal, das haben wir ganz am Anfang angekündigt, dass das immer wieder mal sein soll. Und da kommt nämlich was gerade dem Daniel und mir echt auf dem Herzen liegt, und zwar Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten der Hunderesozialisierung. Das heißt, für euch da draußen, das wird richtig unterhaltsam. Wir werden mal vorbereiten, ich denke mal so 3, vielleicht 4 Hunde, die wir in der Resozialisierung hatten oder haben. Und wir werden euch mal zeigen, wie haben wir die bekommen. Das werden wir euch erklären, zeigen, je nachdem, ob es Videofotomaterial gibt oder auch Erfahrungsberichte gibt. Und dann werden wir euch mal zeigen, wie ist es denn jetzt. Ich weiß, der Daniel träumt davon, dass wir sowas auch mal live zeigen. Also wir haben die Möglichkeit, ihr seht das hier so auf der Seite hinter mir, ne, dass man einen Hund auch mal hier mit einer Hausleine anleihen kann. Das ist auf der anderen Seite beim Daniel auch. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Das müssen wir mal noch schauen, ob das für einen Hund die eine Stunde hier mit uns, wir haben vorhin schon mal Scherze gemacht, dass der Daniel seinen mit reinnimmt, aber dann hättet ihr uns nicht mehr gehört. Der hätte dann die ganze Zeit Kommentare gegeben. Beim Philipp ist das genauso. Ich glaube, der Flugi hat uns auch hier die ganze Zeit erzählt, ihr seid doof, was macht ihr da?
Vor allem hätte der auf die Uhr hingewiesen, weil er meditiert ist.
Oh Mann. Und der Tatort läuft. Das genau. Geht gar nicht.
Irgendwer hat eben was von Frisbee gesagt.
Okay. Ja, genau. Spätestens da wäre vorbei gewesen.
Ja, wäre der Pieps auch dabei.
Ja, okay. Nein, also vielleicht kriegen wir das sogar hin. Also dann könnt ihr euch drauf freuen. Das bereiten wir vor. Das heißt, da lassen wir euch auch wirklich mal mit auf unsere Seite und sich das mal anschauen. Was erleben wir da so tagtäglich? Ja, ansonsten bleibt es jetzt eigentlich nur in der Verabschiedung. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank dem Philipp, der sich da hinten jetzt quasi nur so mit B-Equipment, nämlich mit seinem privaten Kram hingesetzt hat und sich, ich glaube, mittlerweile auch die Kamera getauscht hat. Ich habe das
irgendwann schon gesehen. Das Handy hat sich irgendwann verabschiedet, deswegen ist es dann jetzt etwas schlechtere
Auflösung. Ja, ist nicht schlimm. Alles gut. Man sieht dich auf jeden Fall.
Dann ist er gut.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, und natürlich wieder vielen, vielen Dank, Daniel.
Ja, wir danken fürs Zuhören, für das Interesse. Auf jeden Fall. Und eigentlich für die schöne Zeit. Also wir machen das selten mal gerne. Ja, jetzt haben wir diesmal den Philipp hier präsent, sonst zu Hause. Nee, macht Spaß und wir freuen uns, wenn wir so in dieser lockeren Atmosphäre euch vielleicht noch mit dazu holen können und euch vielleicht da so ein bisschen mit ins Boot nehmen und uns vielleicht auch unsere Seite so ein bisschen darstellen können, wie unsere Seite aussieht, von der Seite des Tierschutztierheims oder eben auch Trainer. Und wünschen uns natürlich, dass wir euch da ein bisschen mit erreichen, so was, ein bisschen was bewegen oder zumindest Gedanken anregen, dann haben wir da schon viel Richtiges gemacht. So, in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Sonntagabend und bis bald.
Bis dann.
So. Bis jetzt.